Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen wir immer mit zumindest zwei Menschen über einen Text, über den bald gepredigt wird. Zumindest sieht es die EKD-Perikopenordnung so vor. Meine Stimme kennt ihr schon, ich bin Astrid und ich spreche auch mit einer euch bekannten Stimme.
Ich bin Timo.
Stimme, sag mal was. Genau. Mit Timo, Entschuldigung. Das war jetzt so ein bisschen unvermittelt. Timo war auch schon öfter dabei und ist ein großartiger Gesprächspartner. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist zu einem Text, der uns jetzt in dem letzten Jahr immer wieder über den Weg gelaufen ist. Es ist nämlich das Kapitel 16 aus Genesis, aus dem ersten Buch Mose. Und das war, daraus war die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar zu Gott. Und wir haben jetzt für den Sonntag Misericordias Domini haben wir das ganze Kapitel, zu dem wir mal wieder was erzählen sollen, Timo, ja. Richtig? und deswegen würde ich sagen, wir steigen gleich ein und hören uns das ganze Kapitel mal an. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den guten alten Luther lesen und ihr hört ihn von der schönen Stimme
aus dem Perikopenbuch 1:1 in der doch irgendwie leicht archaischen Version der Erzelterngeschichten irgendwie auch ganz passend. 1. Mose 16, 1-16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschehen ist, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei der Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Da sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wieder ihm. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannten den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihn Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar.
Ja, danke fürs Lesen. Eine spannende Geschichte. Als wir im Vorhinein jetzt gerade drüber sprachen, worüber wir sprechen wollen, sind uns sehr viele Sachen eingefallen, die gar nicht in eine Stückwerkfolge passen. Aber da sei auch darauf hingewiesen, dass es bereits zwei Stückwerkfolgen gibt dazu, weil es ja eben Jahreslosung war letztes Jahr. Einmal von Carina und Jonathan, die haben das dann zum Januar gesendet, und dann nochmal Lydia und Natalie, die das sozusagen als Auswertung am Ende des Kirchenjahrs nochmal eine tolle Perspektive auch gegeben haben. Natalie hat über den Womanist Midrash gesprochen, also sei euch einfach auch empfohlen, und werde ich auch in den Shownotes für euch verlinken. Genau, also heißt sozusagen, über diese Story an sich haben wahrscheinlich die allermeisten von euch, wenn ihr in irgendeiner Weise schon in christlichen, churchy Kontexten unterwegs war, letztes Jahr drüber nachgedacht haben oder daran vorbeigekommen sein. Dieses Mal ist die Geschichte ja eben an Misericordias Domini gesetzt, also ein paar Sonntage nach Ostern, wo es eigentlich vor allem, also so ist jedenfalls mein Mindset geprägt, um den guten Hirten geht als Gottesbild. Timo, kriegst du das zusammen, diese Geschichte? Und
irgendwie so auf dem ersten Lesen, Hören auch so gar nicht. Also wenn man jetzt fragt, irgendwie, wo sind jetzt vielleicht die Parallelen der Figuren in der Geschichte? Also sag ich mal, Abraham, Sarai und Hagar als so die Hauptfiguren. Also Abraham und Sarai sind zwar beide irgendwie als Herrinnen irgendwie hier ausgewiesen in so einem Verhältnis, aber jetzt ja eben gerade ganz und gar nicht so wie unser flauschige, gute Hirte. Und auch, sag ich mal, der Bote des Herrn, der Engel oder auch die Theologie Gottes, die so da drin steckt mit diesem, ah ja, geh mal wieder zurück zu deiner Herrin, die dich knechtet, ist eigentlich auch nicht ganz so dieses erbauliche Bild von dem Gott, der mich zum frischen Wasser führet. Diese ganzen Psalm 23 Flauschi-Bilder oder so sind da ein bisschen in der Spannung. Aber das ist eigentlich auch das Gehaltvolle an dieser Geschichte, dass da diese Sozialkonstellationen ja so verquickt irgendwie miteinander sind, dass es auch gar nicht so leicht zu sagen ist, wer ist jetzt irgendwie die Gute oder der Gute irgendwie da drin, sondern alle irgendwie so eine Schwere hier auf sich haben, und am ehesten ja eigentlich Hagar nochmal die Unschuldigste oder so ist, die beste, moralische Kategorien irgendwie so da drin. Und aber halt auch so ein Gotteshandeln da drin ist, was vielleicht auch realistischer ist als dieser Psalm 23 überstrahlte, überblendete, alles ist gut und Tisch im Angesicht meiner Feinde so da drin. Und Misericordias Domini ist ja auch so ein Wort, also da muss man entweder humanistisches Gymnasium oder Theologiestudium, glaube ich, haben, um damit wirklich viel anzufangen, sonst ist das ja auch ein sehr sperriges Wort, wobei bei uns oder mir zumindest natürlich irgendwie sofort diese Personae Miserae aus dem Theologiestudium da aufploppen, also die erbarmungswürdigen Charaktere, die im ersten Teil der Bibel ja immer wieder aufkommen, denn vor allem, wenn wir storymäßig nach Ägypten sind, sondern so wie ihr Fremde in Ägypten gewesen seid, so sollt ihr euch um die Fremden kümmern und um die Witwen und die Waisen, was eben gerade diese drei klassischen Personengruppen sind, der man sich erbarmen soll, um die man sich kümmern soll, so wie Gott sich um die Menschen kümmern soll. Und da ist der spannende Link ja auch nochmal, dass der Fremdling, der Ausländer, der im Hebräischen ja Ger, Hager, der Fremdling ist und das ja genau auf Hagar ja drauf liegt und dass Hagar als Ägypterin ja wiederum auch schon mal die Klammer drum legt, wo die Heilsgeschichte ja eigentlich erst dann nach Ägypten irgendwie selber Flucht suchen muss und diese Erinnerung erfahren soll. Es ist eigentlich hier schon mal so ganz zentral drin angelegt in dieser vertrackten Geschichte. Und das ist irgendwie auch sehr komplex, das jetzt irgendwie produktiv zu machen für einen Gottesdienst. Und deshalb würde ich, glaube ich, auch eher bei dieser Personenkonstellation ansetzen und vielleicht auch wirklich mehrere von diesen Perspektiven miteinander ins Gespräch bringen.
Ja, also ich würde Misericordias Domini ja irgendwie auch übersetzen mit Barmherzigkeit des Herrn, oder? So ungefähr wird es im Deutschen immer wieder übersetzt, wo ich Barmherzigkeit auch so ein sehr unkonkretes Wort finde. Also was ich denke, was man immer aufschlüsseln muss in der Predigt und überhaupt, ich habe es außerhalb der Kirche verwendet, das auch kaum noch jemand. Also deswegen finde ich dieses Misericordias eigentlich auch schön, wo es ja um das Herz geht, ne, glaube ich. Also Cord, also von oh, das müsste ich jetzt nochmal, mein Latein ist jetzt nicht so großartig. Aber irgendwie, wobei Barmherzigkeit, da steckt das Herz ja auch drin. Also ich, genau. Und wir haben ja diese Person im Misere, von denen du schon gesprochen hast, die erbarmungswürdigen Personen oder Charaktere, wie du es genannt hast. Und ich habe mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, ob man so das so zumindest gegenüberstellt, zu sagen, die Gott ist barmherzig und erbarmt sich dann auch Hagar in unserer Geschichte auf jeden Fall und später dann auch Sarah und Abraham, dass sie auch noch gemeinsam ein Kind kriegen können. Und während eben die Menschen relativ erbarmungslos auch miteinander umgehen und zwar nicht nur miteinander, sondern auch mit sich, finde ich. Also ich finde, dass Sarai da eben Hagar an Abraham übergibt, so wird es ja geschildert, sozusagen also Nathalie und Lydia haben in der Podcast-Folge auch darauf hingewiesen, so die Frage, wie toll das eigentlich Hagar fand, da jetzt irgendwie erstens von Abraham geschwängert zu werden, mehr oder weniger freiwillig oder also in einvernehmlichem Sex oder nicht, und dann eben auch ein Kind auszutragen, wo sie eigentlich wusste, das ist dann quasi gar nicht meins. Ich bin eine unfreiwillige Leihmutter. Also das ist ja schon nicht so, also, oder ja, das ist erbärmlich, wenn man jetzt irgendwie dieses Wort nochmal bemühen will. Und gleichzeitig eben diese Machtdynamiken, die da drin sind, wo die Sarai zu Abraham sagt, hier, geh doch zu meiner Magd, und Abraham gehorcht Sarai und so. Also das finde ich so interessant, wie dann Abraham Sarai gehorcht und gleichzeitig natürlich eigentlich nach patriarchaler Logik Abraham der Hausherr ist, der in Kapitel 15 auch selber mit Gott hadert und sagt, ich hätte so gern eigentlich ein Baby. Dazu haben Lea und ich mal eine Folge aufgenommen zum 15. Sonntag nach Trinitatis. Also wo wirklich auch klar wird, dass es für den Mann auch nicht easy ist, kein Kind zu kriegen, weil in dem Abschnitt ist, den wir jetzt vorliegen haben, sind ja die Frauenfiguren doch deutlich mehr in Aktion, und da spürt man vor allem auch den Schmerz von Sarai, dass sie kein Kind kriegt, und diese Demütigung, die Sarai und Hagar sich gegenseitig zukommen lassen, aber eben Abraham, davon können wir schon ausgehen, dass der auf jeden Fall auch drunter leidet, auch wenn das jetzt in diesem Ausschnitt keine große Rolle spielt.
Ja, Abraham ist überraschend blass eigentlich in der Geschichte. Und es ist ja für die Predigt, welche Perspektive, Rolle wir nachspüren, ja auch eine starke Setzung und auch die Gefahr, dass wir jetzt Hagar wieder runterfallen lassen und mal wieder irgendwie nur über Abraham sprechen. Aber eigentlich ist es eine sehr, sehr verletzte Männlichkeit, die irgendwie auch da drin steckt, die man als solches mit den Wunden auch zeigen kann und wie überfordernd es auch für ihn sein muss oder so. Und dann hat Sarai erst den Plan da und er sagt, ja, okay, hat er jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch nicht so dagegen gehabt, ist ja nicht so der Leidtragende davon, aber dann zu merken, ah, es geht jetzt irgendwie auch gar nicht auf und es ist ja auch ein großes Thema für Familien, Personen mit Kinderwunsch, der unerfüllt ist irgendwie, dass man dann viel versucht und irgendwie viel Energie reinsteckt oder so und dann auch merkt, dass mit den ganzen Energien, die man reinsteckt, gar nicht zwangsweise dann irgendwie zu einem guten Ende führt. Und das haben wir ja hier gewissermaßen eigentlich auch. Der ursprüngliche Plan klappt irgendwie, aber dann zu merken, also ist ja auch die Frage, wie ist dieses Verhältnis von Sarai zu Hagar? Da steht ja hier in der Luther Bibel, dass sie irgendwie stolz war, würde ich quasi, sie achtete ihre Herrin gering, also das klingt ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie verhält man sich denn als Sklavin, dass man seine Herrin gering achtet oder so? Natürlich hat, also ich löse es jetzt unter einer Folie von Stolz irgendwie auch über eine Freude an dem eigenen Körper und so. Und was das wiederum bei Sarai auslöst, mit diesem Trauma, sag ich mal, eigentlich wurde uns mal gesagt, wir werden hier voll der riesige Stamm und so. Und immer noch klappt's nicht. Wir sind Schweine alt und immer noch klappt's nicht. Und der Alte sagt, ja, nee, das wird schon. Das dauert halt irgendwie noch oder so. Wie hart es irgendwie sein muss und wie aus dieser Verbitterung raus irgendwie dann dieses folterähnliche Verhältnis zu ihrer Magd ja quasi dann irgendwie auch nochmal erwächst, wo es ja auch verschiedene Worte oder Andeutungen irgendwie dafür gibt, aber es ist ja so schlimm, dass Hagar in die Wüste, was ja mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem lebensfeindlichen Ort ist, wo sie hinflieht als schwangere Person.
Ja. Und das, diese Frage von diesen Demütigungen hin und her, finde ich, ist auch, oder gibt auch Anlass zu überlegen, aus welcher Perspektive erzähle ich eigentlich die Geschichte in der Predigt oder worauf lege ich den Fokus? Ich habe am 1. Januar letztes Jahr eine Auslegung von einem weißen emeritierten Systematikprofessor gehört, der sehr, also auch mit kruden oder mit einer kruden rassistischen Bemerkung irgendwie auch nochmal so Hagar geframed hat und dann eben auch gesagt hat, ja, und sie tanzt da eben mit ihrem weiblichen Körper vor Sarah rum, wo ich auch dachte, okay, ja, spannend, danke, dass du deine Fantasie mit uns teilst. Es war mir irgendwie sehr unangenehm beim Zuhören. Und gleichzeitig, wie du ja auch sagst, also wahrscheinlich ist es mal auch ein Triumph für Hagar zu sagen, ich bin jetzt irgendwie mal überlegen, weil ich bin schwanger und das ist das, was du immer sein wolltest. Und sonst bin ich nämlich ja immer die von dir gedemütigt wird. Eine andere Perspektive habe ich in der Alle Kinderbibel von Andrea Karimé und Anna Lissiki Hen gefunden. Und da geht's nämlich, also aus Sicht der marginalisierten Hagar eben auch drum, wie sie auch darunter trotzdem leidet, dann als Sarah eben sie demütigt, mit der Erlaubnis ja von Abraham, wie es im Urtext heißt. Genau, ich lese einfach eine kurze Passage daraus vor, weil ich das so eine ganz schöne Illustration der Situation finde, also natürlich interpretiert. Also, Hagars Bauch wurde so dick wie eine Melone, nur konnte sie nicht mehr so gut arbeiten. Sie musste sich oft setzen. »Hey, hier wird nicht gefaulenzt«, schrie Sarah eines Tages. »Aufstehen, weiterarbeiten!« So böse kannte Hagar ihre Chefin gar nicht. Was war nur los? Bestimmt war sie traurig, dass sie selbst kein Kind bekommen konnte. Und am nächsten Tag war Sarah gemein zu Hagar und am übernächsten und am überübernächsten und immer so weiter. Nach 10 Tagen schlimmster Gemeinheit hielt es Hagar nicht mehr aus und sie beschloss abzuhauen. Und dann geht sie eben in die Wüste. Also so eine kurze Passage aus dieser Alle-Kinder-Bibel, weil ich das, also die Schwangerschaft nochmal schön illustriert finde mit dieser Beschwerde, dass sie einfach auch nicht mehr so gut arbeiten kann und dann eben aber die Demütigung, die Sarai quasi an den Beschwerden der Schwangerschaft letztlich irgendwie nochmal aufzieht. Also das ist zumindest eine Interpretation, wo auf jeden Fall Hagar besser wegkommt, als jetzt eben in der Predigt, die ich zum Beispiel gehört habe zum 1. Januar. Und das würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir diese Perspektive stärken in der Predigt, weil ich diese Figur so besonders finde und in der christlichen Erzählung ja dann halt doch oft natürlich Isaak der Wichtigere ist, weil der dann die Linie weiterführt über Jakob und Josef und so weiter. Und Hagar dann eben mit Ismael sozusagen den Stamm bildet, der zwar irgendwie Bruderstamm oder Linie ist, vielmehr. Genau. Und das, aber ich finde es einfach großartig, dass wir hier diese Frau haben, die auch so selbstbewusst mit Gott spricht und sogar ihr einen Namen gibt. Also darauf hat Natalie auch hingewiesen, dass das wirklich auch besonders ist, dass eben hier Gott benannt wird in der Erzählung und nicht Gott sich selber offenbart als ich bin der lalala oder so, sondern sie sagt zu ihm, du bist ein Gott, der mich sieht oder die mich sieht. Während ja spannend ist, dass später Ismael geboren wird, was ja so viel heißt wie Gott hört. Also ich finde das auch spannend, dass hier so zwei unterschiedliche Sinneswahrnehmungen quasi da sind, einmal in dem, wie Hagar Gott zuschreibt und dann eben, wie dann der Sohn genannt wird. Und irgendwie finde ich es auch cool, dass die sich unterscheiden, damit klar ist, okay, die Frau ist auch eben nicht nur Gefäß für dieses Baby, was dann irgendwie eine Linie hat, weil es einen Penis hat. Also so, sondern nein, es ist einfach, die Frau ist ein wesentliches Gegenüber von Gott, welches Gott auch am Leben erhalten will. Also das würde ich auf jeden Fall auch unterstreichen.
Ja, und ist ja tatsächlich in der Position hier ganz früh in der Genesis auch die erste Verheißung an eine Frau du wirst viele sein, du wirst irgendwie eine ganze Generation von Menschen herausbringen. Und was man irgendwie in dem Kontext ja schon auch einfach immer nochmal positiv sagen kann, das ist der Link, der uns mit dem Islam ganz zentral narrativ verbindet. Genau diese Erzählung einer eigenen Formulierung, da geht es ja auch nochmal stärker um die Frage nach dem Suchen nach Wasser und Gottes Heil, dass Gott quasi das Wasser in der Wüste zeigt, was ja in der Hadsch, in der Pilgerfahrt in Mekka ja auch rituell nachvollzogen wird, als so ein ganz zentraler Anker und wie nah unsere Glaubensgemeinschaften da narrativ einfach sind und welche Verantwortung, glaube ich, auch deshalb nochmal in einer verantwortungsvollen Rede so da drin steckt, weil es immer auch die abwertenden Mechanismen irgendwie da schnell gibt und auch in dem Text, wie auch immer er jetzt entstanden sein mag, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber ja auch dann gleich wieder irgendwie, und das ist auch ein komischer, der Ismael oder so, und das ist irgendwie der eine Ton da drin und zum anderen ist es aber auch, wir gehören zusammen. Wir sind quasi in dieser vertrackten Konstellation, die quasi da von diesen drei Menschen da erzählt wird, sind wir doch auch zusammengehörig. Und auch wenn es Dimensionen von Leid irgendwie gibt im real existierenden Verhältnissen, so würde ich es jetzt mal beschreiben, und nicht in dem, was Gott will, wie es sein sollte, sondern im real existierenden, sind wir doch auch gefordert und das zu gestalten als eine Form von einer Einheit und einer Verbundenheit so da drin.
Ja, ich verweise nochmal auf die Kinderbibel, auch wenn das jetzt natürlich müßig ist. Mir ist ja eben bewusst, dass Sehen und Hören unterschiedliche Sinneswahrnehmungen sind und wir im Podcast kaum visuelle Bilder transportieren können. Und dennoch möchte ich kurz euch erzählen, wie eben da Ismael und Isaak dargestellt sind in dieser Kinderbibel, weil nach dem Urtext ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, Ismael eigentlich schon 13, also Teenager oder nach nach der Zeit des Ersten Testaments eigentlich erwachsen, als Isaak geboren wird. Und da sind die aber als fast gleich Alte zu sehen und spielen oder ein bisschen miteinander und halten aber auch ihre Fäuste hoch. Also man sieht, das ist irgendwie auch so eine Art Rangeln, Raufen vielleicht, aber dennoch eben fröhliches sich angucken, geschwisterlich, spielerisch. Und das finde ich irgendwie so so toll, wie die da so nebeneinander dargestellt sind und dann eben mit so Kreisen drüber, Abraham und Sarah wurden ein Segen und ein anderer Kreis, Ismael, wurde ein Segen. Witzigerweise wird da Isaak gar nicht genannt jetzt in der Kinderbibel, aber ist deutlich, dass die beiden das sind und einfach das so parallel auch stehen zu lassen, auch wenn es eine Schräglage hat. Also es ist, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, da zu sagen, okay, natürlich sind Hagar und Ismael dann die, die halt dann in die Wüste müssen, während die anderen da in ihren Zelten an der Oase chillen. Ich überspitze. Genau. Und mir hat auch nochmal dieses Bild vom Wildesel das aufgeschlossen, wo ich drüber gestolpert bin in Vers 12, wo Gott zu Hagar sagt, dein Kind wird eben ein Mann wie ein Wildesel sein. Und ich dachte, okay, was hat das zu bedeuten? Also Wildesel hat für mich jetzt, also in meinem Alltagsgebrauch irgendwie keinen großen Stellenrang und auch die Metapher sagt mir nichts. Und da habe ich auf der Seite von bibelwissenschaft.de mal geguckt, wie die das aufschlüsseln in ihrer Exegese zum Predigttext. Und Wildesel ist eben einer, der um sein Überleben kämpfen muss und zugleich aber auch Freiheit verkörpert. Und das finde ich irgendwie eine ganz spannende Eigenschaften, Zuschreibungen, die da vermutlich irgendwie drinstecken, als eben diese Schwierigkeit mit sich trägt und gleichzeitig Freiheit ja wirklich auch ein sehr positiv konnotiertes Wort ist.
Ja, ich glaube, unsere mehrere tausend Jahre zivilisierte, in Anführungszeichen, Hörgewohnheit würde dann immer denken, ah, das ist irgendwie archaisch und wild oder im Sinne von schlecht oder so. Aber ich glaube, da ist es auch viel näher noch dran an irgendwie, ja, es gibt irgendwie gezähmte Tiere, die sind aber auch ein bisschen langweilig und es gibt irgendwie auch wilde Tiere, die ohne Menschen auch vor allem auch weiterleben können. Ein Schmankerl noch zu Hagar und ihrer Perspektive, Lied, wo ich nicht weiß, wie bekannt oder unbekannt es ist, aber in diesem orangenen Freitöne-Liederheftchen, das ja zum Kirchentag 2017 in Berlin, glaube ich, auch mehr oder weniger rausgekommen ist, ist das erste Lied, Du bist ein Gott, der mich anschaut, Hagars Lied, und das ist ganz nett, poppig eigentlich auch, wenn man im Internet sucht, findet man da auch eine Notenversion relativ rasch. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Und in den Strophen wird dann auch nochmal die Geschichte irgendwie schön mitvollzogen. Wenn ihr Lust an neuen Liedgut habt und es noch nicht kennt, ist es auch auf jeden Fall was Schönes, was man irgendwie in den Gottesdienst nochmal mit reinnehmen kann, um auch die Perspektive von Hagar als eine starke Frau und Erzmutter irgendwo auch quasi nochmal beleuchten kann. Mhm.
Ja, und darauf hat Nathalie auch hingewiesen in dem Podcast zum Rückblick auf die Jahreslosung 2023, dass das ja schon auch spannend ist, dass dieses Motto, du siehst mich, in Anlehnung an die Geschichte von Hagar in der Wüste, das Motto war für diesen riesen Kirchentag in Berlin, der auch zur 500-jährigen Reformationsfeier quasi ausgerichtet wurde oder wie soll man sagen, damit verknüpft war. Und dass das irgendwie auch davon zeugt, von unserem ambivalenten Verhältnis zu dieser Geschichte, wo wir sagen, es ist eben, wie du auch gesagt hast, irgendwie eine Erzmutter, halt jetzt vielleicht nicht von uns ChristInnen, aber es ist eine sehr wichtige Person, auch Identifikationsfigur, nicht nur für Frauen, eben auch für Fremde, nach Wortsinn oder eben auch für POC, dass hier eben eine Ägypterin als eine Versklavte sozusagen die ist, die irgendwie von Gott angeschaut wird und ihm oder ihr einen Namen gibt. Also das ist ja echt schon großartig. Genau. Huiuiui. Wir sind am Film vorbeigekommen. Eigentlich wollte ich noch so lebensweltliche Bezüge zu Reproduktionsethik entfalten und der Frage von, wie ist es, wenn man nicht schwanger werden kann oder andersrum, wie wollen wir eigentlich Leihmutterschaft bewerten als christliche Gemeinschaft. Aber das soll ein andermal diskutiert werden. Das war nur was ich assoziiert habe. Auch die Frage, wie Lebensschutzbewegungen zum Beispiel die Körper von Frauen framen, dass das irgendwie das Kind, also der Fötus, im Mutterleib ist, also dass der Mutterleib quasi objektifiziert wird, während dieser Fötus schon irgendwie als eigenständiges Leben geframed wird. Das finde ich auch bedenkenswert, jedenfalls. So viel noch kurz als Anhängsel sozusagen. Ich weiß nicht, Timo, gibt es noch was du sagen
magst? Vielleicht nochmal kurz Wege zur Predigt, die wir einfach auch so in den Raum werfen können. Also ich würde auf die Emotionen und der Leute da eingehen, weil das ist irgendwie das Mächtige der Geschichte und da drin und dabei diese Erzmutter Hagar nicht zu kurz kommen lassen, sondern ihr den Raum geben, den sie verdient.
Ja, und sie verdient viel Raum. Mehr Raum als 30 Minuten Podcast euch bieten können, also gebt ihr ruhig noch mehr Raum. Es hat mir Spaß gemacht, darüber wieder nachzudenken und zeigt, dass man auch 3 Podcasts aufnehmen kann und eigentlich auch jedes Jahr das als Jahreslosung nehmen könnte und immer noch was zu sagen hätte oder darüber nachzudenken. Aber jetzt ist dieser Text verortet in der Osterzeit und genau. Wenn ihr irgendwie diese Geschichte mit dem guten Hirten in Verbindung bringt oder sonst spannende Sachen habt, dann lasst uns auch gerne zukommen, wenn ihr Werkstücke eurer Predigt mit Stückwerk teilen wollt oder einfach so uns Feedback geben wollt oder mal mitmachen wollt, dann meldet euch gerne und ansonsten schaltet gern wieder ein. Wir bis sagen bald. Tschüss und bis bald.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.